ein Lied gesungen, wo er spontan Applaus bekommen hat. Ich will jubeln. Es war ansteckend. Ich will jubeln, egal was mir passiert. Einige werden sich wundern, dass ich hier etwas hochschleiche. Vor gut 3 Wochen habe ich mich mit einem Baumstamm angelegt. Der Baumstamm hat eindeutig gewonnen. Und ich hatte dann einen Gang ins Krankenhaus vor mir, bin operiert worden an dem Fuß und brauche jetzt halt ein bisschen Zeit, bis er wieder heilt. Ich bin Gott so dankbar, dass er in der ganzen Situation, die natürlich Pläne ziemlich durchkreuzt hat, einfach mir seine Nähe auf wirklich tolle Art und Weise gezeigt hat. Nicht zuletzt durch ganz viele liebe Menschen, die für mich gebetet haben, die nachgefragt haben und wo ich einfach gemerkt habe, das tut gut, eingebettet zu sein in eine Gemeinschaft. Der Vorteil ist, ich lebe auf etwas höherem Niveau durch diese stylischen Schuhe und ich kann besser hinter dem Pult hier hervorschauen, das muss ich heute genießen. Sehnsucht nach einem starken Mann, habe ich das Thema genannt. Wenn wir unsere Weltgeschichte wach beobachten, dann stellen wir fest, dass gerade diese Sehnsucht im Moment ganz viele Menschen beschäftigt. Das sind eine Menge Ängste durch Anschläge, durch Kriege, durch Naturkatastrophen, eine Menge Ängste und eine Menge Fragen. Wie geht es weiter? Wie sieht unsere Zukunft, wie sieht meine Zukunft, wie sieht die Zukunft unserer Kinder aus, meiner Enkelkinder? Werden wir uns irgendwann überhaupt noch irgendwo zu Hause fühlen können oder wird das alles irgendwo sich ändern? Orientierungslosigkeit, was gilt noch? Mit welchen Werten können wir weiterhin leben und was zählt nicht mehr? Und dann über allem diese Sehnsucht nach jemand, der da ist und der diese Probleme lösen könnte. Meine Predigt ist heute in 3 Teile gegliedert. Der erste Teil ist ein Rückblick auf das, was vor 2000 Jahren geschah. Der zweite Teil ist ein Blick in die Zukunft. Und der dritte Teil ist einfach die Frage, welche Auswirkungen hat das für die Gegenwart? Was bedeutet das Ganze für mich? Mit dieser Sehnsucht nach einem starken Mann sind wir nicht alleine auf dieser Welt. Schon vor 2000 Jahren haben sich Menschen damit auseinandergesetzt. Wenn wir nach Judäa zurückschauen, dann finden wir dort ein Volk vor, was sehr frustriert war. Ein sehr stolzes Volk, aber ein sehr gedemütigtes Volk. Denn die Herrschaft war nicht mehr bei den Juden, sondern bei den Römern. Und die Römer waren alles andere als zimperlich. Die regierten mit eiserner Hand und wenn irgendetwas quer lief, dann floss eine Menge Blut. Und sie nahmen auch wenig Rücksicht auf religiöse Empfindungen. Die gingen so weit, dass sie das Bild des Kaisers in den Tempel stellten. Eine absolut bewusste Provokation. Und ihr könnt euch vorstellen, was in diesem Volk einfach für ein Frust herrschte. Denn sie waren es ganz anders gewohnt. Dazu kam noch eine Zeit der Irritation. Gott hatte früher geredet, Gott hatte zu ihnen gesprochen durch Propheten. Gott hatte gesagt, so und so geht es weiter. Und jetzt war seit 500 Jahren Funkstille, nichts mehr. Plötzlich taucht ein Lichtstreifen am Horizont auf. Da wird gesprochen, dass wieder ein Prophet da ist, Johannes der Täufer. Und das Ganze geht wie eine, wie eine Welle durchs Land durch. Die Leute ziehen los. Diesen Mann müssen wir sehen. Und dieser Johannes sagt, Moment mal, ich bin zwar von Gott gesandt, aber da kommt ein ganz anderer. Und der kommt und der ist unterwegs. Gott redet wieder, die Erwartungen steigen in diesem Volk. Und dann erscheint Jesus auf der Bildfläche. Und er demonstriert, dass er wirklich Herr ist, dass er Herr ist über Krankheiten, dass er Herr ist über Geister, über Dämonen und dass sie weichen müssen, dass er Herr ist über Naturgewalten, dass Stürme gestillt werden, dass Wellen schweigen müssen und dass sogar Brot vermehrt wird. Fantastisch. Dieser Mann muss unser König werden. Dieser Mann kann alles. Diesen Mann brauchen wir. Auf den haben wir gewartet. Das Einzige, was ein bisschen dumm läuft, oder dumm von den Leuten wahrscheinlich empfunden wird, ist, dass Jesus sich immer wieder dieser Sache entzieht. Sie wollen ihn zum König machen, spätestens nach der Speisung der 5000. Und Jesus entzieht sich. Das Zweite ist, dass er immer wieder mit den Herrschenden aneinander gerät. Auch keine gute Basis, wirklich entscheidend einzugreifen. Und für die Regierung dieses Landes, die ganz stark ja von den Römern abhängig war, die also sehr genau darauf achten musste, dass da nicht irgendetwas Dummes passierte, denn das hätte auch ihnen den Kopf und Kragen gekostet, für die Regierung war längst klar, dieser Mann hier passt eigentlich gar nicht in das Schema hinein, was wir als Erwartung haben. Unsere Erwartungen sind ganz anders. Und dieser Mann verhält sich so, das geht nicht. Der stiftet Unruhe, der stellt die Regierenden in Frage und er verhält sich anders, als wir das wirklich so uns vorgestellt haben. Er hat keine Daseinsberechtigung mehr, er muss weg, er muss sterben, aber ohne Zuschauer, möglichst im Verborgenen, da sind sie sich einig. Und dann passiert diese Story und ich lese den Text von diesem Einzug in Jerusalem aus Lukas 19, Abvers 28. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe an Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatten, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Jesus wusste, was ihn erwartete. Er wusste, wenn er nach Jerusalem geht, aus dem relativ sicheren Galiläa, direkt nach Jerusalem, ins Zentrum der Macht, dass er auch in die Höhle des Löwen geht. Seine Jünger wussten es auch. Und ich hätte so gerne gewusst, welche Stimmung da war, als sie da unterwegs waren. Und Jesus kommt, aber nicht heimlich, sondern ganz öffentlich. Er kommt und reitet auf einem Esel, auf einem jungen Esel, auf einem Leihesel, Rent a Donkey, statt Streitwagen, wie normalerweise wahrscheinlich Kaiser unterwegs waren und Könige oder einer Sänfte, nutzt er einen Esel, einen jungen Esel, auf dem noch nie jemand geritten ist. Keine Ahnung, ob das Biest störrisch war oder nicht. Wir haben keine Information darüber. Aber es geht um eine alte Verheißung aus Sacharja 9, Vers 9. Da schreibt dieser Prophet vor vielen hundert Jahren, du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin, auf einem Leihesel. Ein kleiner Vergleich. So reisen Könige. Das ist die Kutsche der Queen, die neue Kutsche. Sie hat auch eine ältere, die ist noch goldiger. 2,5 Millionen kostet so ein Teil, 10 PS. Ich weiß, dass einige Männer sagen, für diesen Preis könnte man mehr PS bekommen. Das ist ihre neue Kutsche und damit ist sie unterwegs. Das Gegenteil war anders. Jesus ritt auf einem Esel, so sah er vielleicht aus. Und ein Zeichner hat sich das folgendermaßen vorgestellt, dass so die Truppe unterwegs war, die da einfach diesen Triumphzug gemacht hat. Diese Deko hier vorne stellt das auf schöne Art und Weise dar, dass wirklich dieser Triumphzug in Jerusalem wahrscheinlich begeisternder war als in London. Ich glaube, dass da die Post echt abging, dass da richtig was los war. Die Leute haben Palmzweige runtergeholt, die Leute haben ihre Klamotten auf den Weg gelegt. Die Jünger hatten schon ihre Sachen auf den Esel gelegt, damit Jesus drauf sitzen konnte. Und dann ging es los. Und statt rotem Teppich, dann diese andere Deko für diesen Weg. Und es muss ein grenzenloser Jubel gewesen sein. Und diese Menge stimmt den uralten Königshymnus aus Psalm 118, Vers 26 an. Gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn. Eine total interessante Situation. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Regierung wollte Jesus beseitigen, sucht ihn, vielleicht auch per Steckbrief, und Jesus kommt, zieht in Jerusalem ein mit einer großen Schar von Menschen, die mit ihm ziehen, und die sagen hier diesen Königshymnus proklamieren und sagen, du bist unser König. Die Reaktion der Verantwortlichen ist sehr schroff. Sie sagen, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Und die Antwort Jesu ist erstaunlich. Jesus sagt, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. In einem anderen Evangelium sagt er noch, dass Gott sich durch den Munde von Unmündigen einfach Lob zubereitet hat. An dieser gleichen Stelle kommt Jesus darauf zu sprechen. Und da ist mir bewusst geworden, auch bei der Vorbereitung, dieses Lob Gottes, seine Taten haben sie gepriesen, ihn gelobt und angebetet, ihn als König proklamiert. Das macht etwas in der unsichtbaren Welt. Das macht etwas mit denen, die es tun. Und deswegen ist dieses Lob Gottes, deswegen ist diese Anbetung von ihm so unglaublich wichtig, dass wir ihn anbeten als unseren König, als unseren Herrn, als den Messias, als den Retter, dass wir es proklamieren und sagen, Jesus, du bist es wirklich. Und dass das eine enorme Kraft freisetzt, gerade auch in der unsichtbaren Welt. Zurück zu Jerusalem, zu dem Triumphzug. Der endet am Tempel und es geschieht nichts. Da müsste jetzt einfach Jesus aufstehen und sagen, jawohl, ich bin's. Aber er lässt sich nicht zum Herrscher ausrufen. Verschiedene Berichte gibt es in den Evangelien. In einem Evangelium wird berichtet, dass er anschließend den Tempel reinigt. Das richtet sich nicht gegen die Römer, sondern das richtet sich gegen die eigenen Missstände. Hat eine Menge Ärger hervorgerufen. Ein anderes Evangelium sagt, Jesus weint über Jerusalem. Starke Männer weinen doch nicht. Und ein anderes Evangelium sagt völlig unspektakulär, Jesus sieht sich alles an. Und dann merkt man einfach im Laufe dieser nächsten Woche, die da kommt, im Laufe dieser Karwoche, dass da auch eine Menge Enttäuschung mitspielt. Dass bei denen, die ihn vorher so gelobt haben, die so begeistert waren, dass das Ganze irgendwo kippt. Enttäuschte Erwartungen, habe ich es formuliert. Gegen die eigenen Vorstellungen, das war die Vorstellung der Juden, den Regionalkönig zu haben, der ihnen hilft, wirklich die Römer aus dem Land zu werfen, setzt Gott eine ganz, ganz große Vision. König der ganzen Welt, König des Universums, Jesus. Und er hat einen anderen Plan, der erstmal ganz anders aussieht, aber der ganz weit über Israel hinausgeht. Wir spüren etwas von dieser Tragik. Da wartet ein Volk voller Sehnsucht. Das sind unglaubliche Verheißungen und da ist eine große Erwartung an Jesus gerichtet. Und er kommt. Und er wird nicht erkannt, er wird abgelehnt. Keiner begreift es richtig, weil Gottes Handeln nicht genau ihren Erwartungen entsprach. Wir betrachten das Ganze aus 2000 Jahren, mit 2000 Jahren Abstand. Wir sagen uns, warum wart ihr so bescheuert? Das kann doch nicht wahr sein. Warum habt ihr das nicht begriffen? Was ist mit uns? Gibt es Parallelen? In der Geometrie gibt es so eine schöne Sache, Parallelverschiebung, dass man eine Linie einfach auf eine andere Ebene zieht, aber es ist im Prinzip eine ähnliche Linie, nur etwas früher oder später, je nachdem, wie man das, wenn man das zeitlich auch formuliert, in so einer Zeittabelle. Und ich habe gedacht, wie sieht es heute aus? Welche Erwartungen haben die Menschen heute? Die Sehnsucht ist doch sehr ähnlich. Da ist doch die Sehnsucht nach jemand, der wirklich das Unlösbare irgendwo hinbekommt. Da ist jemand, der die Nationen wieder groß macht. Wir kriegen das doch im Moment überall mit, dass diese Sehnsucht in den einzelnen Völkern wieder so stark wird. Der das Wir-Gefühl stärkt, das Selbstbewusstsein. Die Sehnsucht nach jemand, der Sicherheiten gibt. Die Sehnsucht nach jemand, der sagt, wo es lang geht. Die Sehnsucht nach jemand, der die brennenden Lebensfragen, nämlich die Frage nach dem Sinn, nach dem Leid, nach der Schuld und nach dem Tod, beantworten kann. Damals hatten die Menschen eine Menge Verheißungen, die auf Jesus hindeuteten. Uns heute geht es ähnlich. Auch wir haben eine Fülle von Verheißungen und ich will einfach eine kleine Auswahl hier geben und ich lese sie vor, weil es unglaublich gut ist, schwarz auf weiß das Ganze zu sehen, dass Gott sich festgelegt hat und dass diese Verheißungen da sind. Direkt nachdem Jesus unsichtbar wurde, in den Himmel aufgehoben wurde, gab es einen Trost für die Menschen, die zurück waren und die wahrscheinlich noch getrauert haben. Das steht in Apostelgeschichte 1, Vers 10. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da wird ganz am Anfang deutlich gemacht, Jesus wird wiederkommen. Das war nicht alles. Dieser Herr, den ihr erlebt habt in diesem Auferstehungsleib, dieser Herr lässt euch nicht im Stich. Er ist wieder da. Und schon vorher in Johannes 14 hatte Jesus seine Jünger mit folgenden Worten getröstet. In Johannes 14 hat er ihnen gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Das war kurz vor dieser ganzen Karwoche. Kurz vor den ganzen Sachen, wo sich das alles anbahnte. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Diese ganz klare Zusage, Jesus sagt, ich komme wieder. Und in der Zwischenzeit habe ich etwas vorbereitet für euch. Und das wird gut werden. Gedacht, die Welt in 7 Tagen geschaffen, habe ich irgendwann schon mal gesagt. Und wenn er jetzt hier 2000 Jahre schon unterwegs ist und beschäftigt ist, dann wird das sicherlich das Ganze nochmal toppen. Paulus tröstet die Thessalonicher mit einem sehr schönen Text im 1. Thessalonicher 4. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Eine Mannschaft, die damals schon gefragt hat, was wird aus uns? Was wird mit denen, die gestorben sind? Was passiert jetzt mit denen, die wirklich gläubig sind? Was passiert? Und Paulus sagt, das ist ein kleines Fenster und macht dieses kleine Fenster auf. Und dann schließe ich das Ganze, das ist wie gesagt nur eine kleine Auswahl von Texten, mit einem Text, den Jesus selbst sagt, mit einem starken Text, wo es um ein Fenster in einem Fenster die Zukunft der Welt irgendwo auch ein Stück weit gezeigt wird. Jesus sagt in Lukas 21, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Eine tolle Formulierung. Nicht, Leute, duckt euch, es wird heftig und keiner weiß mehr so richtig, wie es weitergeht dann, sondern zu sagen, wenn das geschieht, Leute, da passiert etwas, was Gott in seinem Plan hat. Etwas, wo er schon lange darauf hinarbeitet. Die Frage stellt sich natürlich, diese Texte, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, haben diese Verheißungen eine Auswirkung in dein Leben hinein? Einige werden sagen, ist da ein Unterschied, ob Jesus wiederkommt für alle oder ob er mich zu sich ruft? Ich denke, eigentlich ist es fast kein großer Unterschied. Wenn er wiederkommt, sagt Paulus, dann brauche ich nicht zu sterben. Also das wäre etwas, was, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Erleichterung wäre. Aber wenn er mich vorher zu sich ruft, werde ich auch vor ihm stehen. Und kann ich irgendetwas mit dieser Erwartung anfangen? Ich bitte euch mal um eine Minute, ganz persönliche, ehrliche Bestandsaufnahme. Spielt dieser Gedanke an die Zukunft in irgendeiner Art und Weise eine kleinere oder eine größere Rolle derzeit in eurem Leben? Nehmt euch einfach mal eine kurze Zeit, das mal ehrlich zu beantworten. Es muss keiner nachher etwas laut sagen. Ich lasse euch diese Bestandsaufnahme machen, ich musste sie auch machen, weil es Auswirkungen hat auf meine Gegenwart. Meine Erwartungen an die Zukunft haben eine unmittelbare Auswirkung auf meine Gegenwart, auf meine Haltung in meinem Leben jetzt. Als ich jünger war, habe ich öfters die Diskussion erlebt, Naherwartung oder Fernerwartung, wann wird Jesus wiederkommen, es wurde immer wieder heftig diskutiert. Ich habe schon lange gar nichts mehr davon gehört. Irgendwie ist es ruhig geworden um dieses Thema. Ich habe dann fast den Eindruck, dass es nicht mehr bedeutungsvoll für uns ist, dass es einfach keine große Rolle mehr spielt. Es berührt uns nicht mehr so besonders. Ein unglaublich ermutigendes Beispiel für mich ist meine 85-jährige Schwiegermutter, die beste Schwiegermutter der Welt. Sie war vor einiger Zeit beim Zahnarzt zur Behandlung und er hat ihr einen tollen Plan vorgelegt, was er alles mit ihr machen will. Und sie hat ihn angelächelt und hat gesagt, da wo ich hin will, brauche ich ein paar Flügel und nicht mehr so viele neue Zähne. Und das ist entwaffnend. Sie war jetzt im Winter so krank, wie glaube ich nie zuvor. Und wir waren uns nicht ganz sicher, wie wird das weitergehen. Und sie sagte uns anschließend, ich bin so dazwischen. Ich bin noch nicht da, aber irgendwie auch noch nicht richtig hier. Sie ist eine total lebensfrohe Person. Nicht, dass da falsche Schlüsse gezogen werden. Aber eine so lebensbejahende Person mit einer so klaren Zukunftshoffnung, das ist ermutigend. Das ist ansteckend. Und ich habe dieses Beispiel von ihr schon immer wieder auch mal Menschen erzählt, die an dieser Stelle sich das alles nicht vorstellen können. Oder ich hörte von einem Freund, wie er erzählte von seinem Vater, dass dieser Vater gerade so auch in der letzten Zeit seines Lebens immer wieder den Satz drauf hatte, naut wie nuff, übersetzt also nichts wie hinauf zu Jesus. Er hatte diese Erwartung und es war für ihn so wichtig zu wissen, wo ich hingehe, und hat sich nicht geklammert an dieses Leben. Was bedeutet das jetzt für die Gegenwart? Ich habe jetzt schon Beispiele erzählt von Menschen, die das in der Gegenwart so leben. Ich wiederhole es nochmal. Die Erwartungen an die Zukunft bestimmen in hohem Maße mein Bewusstsein und damit auch mein Handeln in der Gegenwart. Und dabei geht es nicht nur um meine Zukunft. Das ist natürlich existenziell. Meine Zukunft beschäftigt mich natürlich sehr und sie ist auch wichtig. Aber im Grunde genommen geht es um eine noch viel, viel größere Dimension. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um eine ratlose, um eine verlorene und um eine hilflose Welt. Es geht darum, dieser verlorenen Welt zu sagen, dass ein Helfer da ist, ein Ratgeber, ein Erlöser, ein Retter, der wirklich der starke Mann ist, der das Ganze stemmen kann und der das stemmen wird. Und dass es unglaublich befreiend ist, vor diesem Herrn freiwillig einfach auch die Knie zu beugen und zu sagen, du bist König. Und nicht irgendwann zu erkennen, ich habe hier etwas überhaupt nicht begriffen. Im Vaterunser gibt Jesus uns diese zentrale Bitte, dein Reich komme. Und in Lukas 17 sagt er, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist die Botschaft. Das ist das, was unsere Gegenwart im Moment so ausmacht. Dass Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Warum? Weil ich da bin, weil ich euch freigekauft habe, weil ich den Fragen gewachsen bin und weil ihr euch mir anvertrauen könnt. Und in diesem Bewusstsein zu leben, hat eine ganz andere Lebensqualität. Paulus formuliert das im Brief an die Epheser auf eine tolle Art und Weise. Und ich nehme euch noch mit, ich mute euch heute Morgen einige Bibeltexte zu, aber diese Texte sind so entscheidend und so elementar, dass ihr sie auch verinnerlichen müsst. Weil es wirklich enorm das wiedergibt, was ich sage. Paulus formuliert das so, er betet darum, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Also er macht von Anfang an deutlich, Gott steht über allem und ihm gehört alles, Macht und Herrlichkeit. Und er ist der Vater dieses Herrn, den er gesandt hat. Und jetzt betet er, dass dieser Gott euch, uns hier, auch in Haiger, den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Ich halte das für einen Schlüssel. Ich bin inzwischen 66 Jahre alt und ich habe gemerkt, das ist mein größtes Defizit gewesen, auch in meinem Leben, dass ich einfach zu wenig Ahnung davon habe, wer dieser Herr ist, wer Jesus ist. Und wer der Vater im Himmel ist. Und dass ich lerne, ich will ihn besser kennenlernen und ich brauche diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das Gebet geht weiter in Vers 18. Paulus betet, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Diese offenen Augen des Herzens. In dem kleinen Prinzen, das sagt der Fuchs auch, man sieht nur mit dem Herzen gut. Man braucht dieses Herz, man braucht den inneren Blick, um in die unsichtbare Welt hineinzuschauen, um zu sehen, wie da die Realitäten sind. Und die Hoffnung zu erkennen, dass Gott uns Hoffnung gegeben hat. Und es geht um ein reiches und wunderbares Erbe. Das heißt also, da ist wirklich Fülle. Da ist nicht irgendwo ein bisschen. eine schwarze Null oder irgendetwas, sondern hier geht es darum, dass Gott wirklich enorm viel für uns bereithält. Aber es geht noch um mehr. Es geht um Erkennen, damit ihr erkennt, Vers 19, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die müssen wir uns von Gott schenken lassen. Weil ich habe oft den Eindruck, wir sind den Problemen dieser Welt manchmal genauso hilflos, stehen wir ihnen gegenüber, wie unsere Mitbürger auch, die nicht mit Jesus leben. Und das, denke ich, ist einfach schwach. Ich denke, das entspricht nicht den geistlichen Realitäten. Ich denke, wir brauchen dieses neue Bewusstsein dafür, dass diese gleiche Kraft, dass die überwältigend große Kraft in uns den Glaubenden am Werk ist. Und er sagt noch weiter, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Diese Kraft der Auferstehung, mit der Gott seinen Sohn aus dem Grab geholt hat, diese gleiche Kraft ist in uns wirksam. Das ist etwas, da merke ich, da stehe ich erst am Anfang, aber ich möchte einfach das mehr begreifen. Es geht weiter. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Die Herrschaftsfrage ist geklärt. Christus ist der Herr. Er steht hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das ist eine Proklamation, das ist eine Wahrheit. Vers 22, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum. Und jetzt kommt das, was ich fantastisch finde. Zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Gemeinde ist das Geschenk Gottes. Gemeinde ist die Idee Gottes, eine Gemeinschaft von Menschen zu bilden, die so unterschiedlich sind, die herausgerufen worden sind aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, wo Menschen zusammengefügt sind von Gott selbst, herausgerufen und er sagt, Jesus, der, dem ich alle Macht gegeben habe, der alle Möglichkeiten hat, bei euch einzugreifen, der ist euer Herr, er ist euer Haupt, er ist derjenige, der das Ganze irgendwo steuert und lenkt. Und das macht Gemeinde so unendlich wertvoll. Ich versuche zusammenzufassen. Der Blick nach hinten. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, war leibhaftig auf dieser Erde. Sie haben es erlebt, dieser Einzug in Jerusalem und dann anschließend die Erfahrung der Karwoche, der Karfreitag. Wir werden das am Karfreitag fortsetzen. Und ich denke, es wird am Karfreitag ein sehr bewegender Gottesdienst. Ich möchte an dieser Stelle schon dafür einladen, einfach zu sehen, was da passiert ist. Dann der Blick nach vorne. Er wird wiederkommen, nicht als Kind in der Krippe, sondern als der Herr, als die uneingeschränkte Majestät. Und die Auswirkungen für die Gegenwart, er lebt mit seiner ganzen Fülle in der Gemeinde. In dieser und in vielen anderen auch. Er zeigt uns das Gesicht des Vaters. Er vergibt, er rettet, er befreit, er heilt, er tröstet. Er ist stärker als die Stürme und Wellen unseres Lebens. Er ist derselbe wie im Neuen Testament beschrieben. Er hat sich nicht verändert. Eine kleine Geschichte zum Schluss. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Helga ist eine begeisterte Köchin, allerdings mit einer bescheidenen Küchenausstattung. Zum runden Geburtstag legen alle zusammen, Familienangehörige, Freunde, Bekannte, und schenken ihr eine sagenhafte Küchenmaschine. Fängt mit Thermo an, hört mit Mix auf. Männer, die vielen Frauen bekannt, manchen Männern auch. Helga ist absolut gerührt. Sie hat von dieser von diesen Möglichkeiten dieser Maschine oft gehört. Hat auch selbst schon davon geschwärmt, ohne eine solche zu besitzen. Jetzt hat sie eine. Aber sie hat enorm Schwierigkeiten, das Ding in Betrieb zu nehmen. Es plagen sie eine Menge Zweifel. Mache ich das richtig? Habe ich die Bedienungsanleitung verstanden? Ich habe doch noch gar keine Erfahrung damit. Wenn das teure Ding kaputt geht. Und außerdem habe ich schon immer Angst vor neuer Technik gehabt. Und bisher bin ich doch auch gut klargekommen. Meine Küche ist überschaubar, aber ich komme gut klar. Sie ist mir vertraut. Und so bleibt die Küchenmaschine unbenutzt auf einem Ehrenplatz stehen. Für die Männer die gleiche Geschichte. Ein Helge, der immer mit seiner Bügelsäge im Wald Holz sägt. Seine Freunde sind gerührt und sagen, muss doch nicht sein. Und schenken ihm eine wunderbare Kettensäge. Und die gleiche Story. Die Angst vor dieser neuen Technik. Gut, sie ist nicht ungefährlich. Ich kann davon ein Lied singen. Man kann damit auch durchaus mal Überraschungen erleben. Aber es ist ein unglaublich großer Unterschied, ob ich aus eigener Kraft einen Baumstamm säge oder ob ich eine Kettensäge in der Hand habe. Ihr werdet sagen, die beiden sind bescheuert. Richtig. Aber manchmal denke ich, und dann bleibt mir das, ja, das Lächeln einfach auch friert sich dann ein, weil ich denke, gehöre ich nicht dazu? Die Kraft Gottes. Die Kraft Jesu steht zur Verfügung und wir haben oft so viel Angst davor, ihn wirklich kennenzulernen und in dieser Kraft zu leben. Und ich habe so den Wunsch, dass er alle Freiheiten haben soll, hier und in meinem Leben sein Reich zu bauen. Ich will dabei sein. Machst du mit? Ich würde gerne beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, es ist unglaublich, was du wirklich getan hast für uns. Es ist unglaublich, dass du diese große Vision hattest und allen anderen Versuchungen widerstanden hast, dich irgendwo schon vorher zum König ausrufen zu lassen. Aber jetzt bist du da, bist der König, unser König, derjenige, der jeder Situation gewachsen ist. Herr, wir danken dir dafür und wir laden dich ein, uns vermehrt diesen Geist der Erkenntnis zu geben, dass wir dich erkennen. Wir laden dich ein, unsere Augen des Herzens zu öffnen, damit wir etwas ahnen und etwas sehen von deinen Möglichkeiten und nicht von unseren Limitierungen. Und wir laden dich ein, einer verlorenen Welt wirklich deine Hilfe zu zeigen, zu geben, durch uns und durch viele andere. Lass Ströme des Segens fließen, Herr, von deinem Thron. Danke dafür. Amen. Wir singen das Lied, was auch ganz viel ausdrückt. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Lass uns das gemeinsam singen.